Hallo und herzlich willkommen beim Peer-to-Peer-Podcast zwischen Kaffee und Karteikarten. Mein Name ist Julia und ich sitze hier ready mit meiner Freundin Tanem über Mindset-Fragen, Lernstrategien, das Feld des Jurastudiums und vieles mehr zu sprechen.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Und wir nehmen hier am Sonntag um 10.30 Uhr auf und die Folge geht heute online, also fast live hören wir uns heute über ein Thema, wo jeder Jurastudent einmal durch muss. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Und das ist das Thema Hausarbeiten. Und dieser Zeitraum ist jetzt auch bewusst gewählt, da wir wissen, bei vielen fangen die Hausarbeiten jetzt langsam an. Sie sind mittendrin und wow, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich meine erste Hausarbeit geschrieben habe. Ich war so überfordert. Ich habe mir so viele YouTube-Videos angeguckt. Nichts hat ganz geholfen. Es war wirklich so ein, ja, es war wie irgendwie ein Meer, wo ich nicht wusste, wohin. Ein Meer ohne Ufer. Und deswegen dachten wir machen mal diese Folge. Und da frage ich dich, Tanem, noch gleich, so bei uns sind jetzt die Hausarbeiten so 2 Jahre her. Wenn du das Thema Hausarbeiten denkst, was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Hausarbeiten waren mein Endgegner in den ersten Semestern. Ich habe auch 7 Hausarbeiten geschrieben, weil ich in meiner allerersten durchgefallen bin. Ich glaube, das habe ich auch mal angesprochen in einer anderen Folge. Ich habe da mit 10 Leuten zusammengeschrieben und ich habe denen meine Lösung verraten und jeder hat bestanden außer mir. Das war echt krass. Also hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber ansonsten verbinde ich mittlerweile was ganz anderes damit. Jetzt, wo ich 2 Jahre keine Hausarbeit mehr hatte, fällt mir eigentlich auf, wie wertvoll die Erkenntnisse waren, die ich in dieser Zeit sammeln durfte. Diese Recherchefähigkeiten, die man sich aneignet, die braucht man im Alltag. Und das habe ich in meinem letzten Praktikum gelernt. Letztes Jahr im August habe ich ein Praktikum in einer Kanzlei gemacht und da war die Recherche, die ich auch bei der Hausarbeit betreiben musste, wesentlicher Bestandteil. Das war eigentlich der Hauptbestandteil der Arbeit und ich glaube, so läuft es wirklich im Arbeitsalltag, wenn man zum Beispiel in einer Kanzlei arbeitet und eben als Anwalt irgendwie seine Mandanten verteidigt, da muss man Quellen suchen und da muss man Dinge belegen. Und da orientiert man sich natürlich hauptsächlich in der Rechtsprechung, in Hausarbeiten dann auch viel Literatur und anderweitige Meinungen. Aber ich merke, wie wertvoll das eigentlich ist und wie wichtig es ist, Hausarbeiten zu schreiben oder geschrieben zu haben, obwohl ich es in dem Moment wirklich nicht mochte. Aber im Nachhinein, wenn ich daran denke, wie ich dann da saß mit meiner Freundin, die ich auch mit der ich durch diese Zeit gegangen bin und mit der ich so gebondet habe, mit der ich heute wirklich noch richtig gut befreundet bin, wie wir da saßen und wirklich tagelang durchgearbeitet haben und zusammen Pause gemacht haben und zusammen gelitten haben und gelacht haben und geweint haben, das ist eine Zeit für sich und das ist wirklich eigentlich im Nachhinein so eine prägende Zeit gewesen, das kann mir niemand mehr zurückgeben und dann das Erfolgserlebnis, wenn man besteht, also wow, jetzt habe ich mich so da reingesteigert, Leute, wie ihr merkt, aber ich will euch damit sagen, auch wenn es im Moment wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist und nicht so Spaß macht vielleicht, merkt euch, das sind wirklich wertvolle Fähigkeiten, die ihr euch da aneignet. Ihr lernt viele Kontakte kennen, da hat mich Julia auch drauf aufmerksam gemacht, als wir vorher drüber geredet haben, kurz vor der Folge, hey, was eigentlich so doch die schönen Erfahrungen dran waren. Meinte sie, ja, man lernt so viele Leute kennen, aber das wird sie euch gleich auch nochmal näher erläutern. Genau, und deshalb sind das so meine Assoziationen.
Und zwischendurch, Tanem, hatte ich auch, als du so die Sachen erzählt hast, so ein richtig melancholisches Grinsen, Schmunzeln im Gesicht, weil, ja, du hast recht, also es war wirklich, man ist eigentlich wie so eine kleine Leidensgemeinschaft, weil da müssen alle durch und wir hatten zwischen 3. und 4. Semester standen auf den Lehrplan die große Übung Privatrecht, Hausarbeit an und kleines Strafrecht. Aber da ich auch durch das öffentliche Recht die kleine Übung auch einmal durchgefallen bin, dachte ich, okay, also ich schreibe mindestens 2 und vielleicht 3. Und da jeder, also nicht jeder, aber sehr viele 2 Hausarbeiten geschrieben haben, war man wirklich 6 bis 7 Tage die Woche da, von wirklich 10, 9 bis 20, 21, 22 Uhr. und hat da zusammengesessen und gebüffelt. Und manchmal waren wir dann auch danach, sind so viele spontane Sachen entstanden. Wir haben uns dann auch mal Pizza in die Bib bestellt, 2-3 Mal, weil wir dann da ja nicht nach Hause gegangen sind, um Abendbrot zu essen. Wir saßen so oft gemeinsam dann in der Pause und wir kannten uns alle noch gar nicht so gut, aber diese Gemeinschaft von Leuten, die da jeden Tag saßen, die gleiche Hausarbeit schon geschrieben hatten, also ich glaube, aus unserem Semester die vorgerückten Übungen im 3. Semester geschrieben haben, wo man auch gar keine Ahnung hatte, waren wir, glaube ich, 10, 11 Leute und das hat uns so zusammengeschweißt, dass dadurch dann eine Freundesgruppe entstanden ist. Wir waren danach auch feiern und es ist einfach so viel entstanden. Wir haben uns zu Geburtstagen eingeladen und das war irgendwie schon echt eine prägende, lustige Zeit und man hatte da so richtig eine große Gruppe und natürlich sagt jeder, man soll sich nicht nur mit Juristen umgeben und wow, glaub mir, ich bin die Erste, die das bestätigen wird, aber in der Zeit, es war wirklich, wirklich eine tolle Zeit und auch wenn es hart ist, aber irgendwie, man steht das gemeinsam durch und diese Fähigkeiten und diese Möglichkeiten, wie man recherchiert, das war super wertvoll und auch, ich habe ja die Seminararbeit schon geschrieben und auch in der Seminararbeitphase habe ich auch nochmal ganz, ganz anders gelernt, wie man recherchiert, was, welche Möglichkeiten man hat, weil man auch schon, wenn man die Seminararbeit schreibt, ja auch nochmal ein ganz anderes juristisches Verständnis hat als vorher und ja, geht da einfach mit dem Gedanken ran. Es ist hart, aber für alle ist es hart. Und es kann auch manchmal was Gutes darunter entstehen, ja. Und viele Anekdoten habe ich schon erzählt, vielleicht noch eine mit diesen 3 Hausarbeiten. Hatten wir dann auch eine Wette, weil wir waren auch oft in der Bar danach und da gab es einen Bierstiefel. Und ein Kumpel meinte, wenn ich die 3 Hausarbeiten gestehe, gibt er mir einen Bierstiefel aus. Und für alle, die nicht wissen, was ein Bierstiefel ist, das ist wirklich ein Bierkrug in Form eines großen Stiefels, wo über 3 Liter Bier drin sind, den ich alleine trinken sollte. Und ich habe bestanden, die 3 Hausarbeiten, ich glaube durchschnittlich irgendwie was im befriedigenden Bereich. Und mein Juraprofessor saß sogar auch dabei. Wir waren in der 10er-Gruppe und irgendwie war er auch dabei. Und ich habe diesen Bierstiefel getrunken, Leute. Und ja, daran denke ich bis heute noch.
Ja, und nach diesen wundervoll einleitenden Worten würde ich sagen, kommen wir zu dem, was euch alle bestimmt brennend interessiert, nämlich unsere Tipps und unsere Vorgehensweise. Wir reden jetzt aus unserer Erfahrung, wir sind keine Juraprofessoren oder irgendwas. Wir erzählen euch einfach, wie das für uns am besten geklappt hat. Ihr könnt gerne daraus mitnehmen, was ihr möchtet. Aber ja, vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Learning.
Aber ganz kurz, Tanem, es ist ja auch eigentlich super praktisch, dass wir das machen, weil wir sind ja auch super nah dran. Also es ist ja manchmal auch viel hilfreicher, wenn das Leute erzählen, die das wirklich gerade erlebt haben vor 2 Jahren und kein Juraprofessor, der vor 30, 40 Jahren das letzte Mal eine Hausarbeit geschrieben hat. Er korrigiert die zwar, aber so ein bisschen so die Fehlerquellen, die wir mitgeben können, was hätten wir gerne gewusst, das ist ja viel besser von uns zu hören.
Das ist wohl wahr. Da hast du definitiv recht. Also sehr guter Perspektivwechsel eigentlich. Und weil wir auch so nah dran sind, würden wir auch erstmal gerne unsere Vorgehensweise besprechen. Wie genau sind wir vorgegangen? Weil das können wir euch bestimmt noch aus dem Schlaf vorzeigen, wie wir Schritt für Schritt an das Finalergebnis unserer Hausarbeit gelangt sind. Und am Anfang, Julia und ich haben vor der Folge noch ein bisschen geredet, wie wir eigentlich da überhaupt rangegangen sind, um da so eine Einheitlichkeit zu schaffen. Aber uns ist aufgefallen, wir sind da ein bisschen anders rangegangen. Denn der erste Punkt weicht so ein bisschen voneinander ab. Und zwar habe ich angefangen, mir einen Zeitplan zu erstellen. Ich habe geguckt, okay, wie viel Zeit will ich für welchen Punkt meiner Schritte quasi einplanen, also Recherche und Lösungsskizze und ausformulieren, bla bla, dazu kommen wir aber gleich. Und ich habe auch geguckt, okay, wie werde ich die Aufgaben einteilen? Meistens gibt es ja in Hausarbeit mehrere Aufgaben, manchmal 2, manchmal 3. Möchte ich erstmal eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten, also die ganze Vorgehensweise Aufgabe für Aufgabe durchgehen oder wirklich von Anfang an alles direkt bearbeiten? Also das habe ich mir von Anfang an vorgenommen. Ich habe auch ungefähr einen groben Zeitrahmen gesetzt, wie lange möchte ich mir für die Hausarbeit Zeit nehmen, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen und man muss auch Puffertage einplanen, man muss auch irgendwie noch flexibel sein und davon abweichen können. Aber im groben Ganzen hat es mir geholfen, so ein bisschen das Ende vorhersehen zu können. Es ist nicht immer ganz so einfach, wenn man zum Beispiel arbeitet nebenher oder noch andere viele Dinge zu tun hat. Aber ich habe mich darum gekümmert, dass ich es in einer Zeit schreibe, wo ich wirklich nur dafür Zeit nehmen kann. Und dann war das auch wirklich wie ein Vollzeitjob für mich. Also bei mir stand am Anfang der Zeitplan.
Ja, und ich habe mir keinen Zeitplan gemacht. Ich wusste halt so grob, dass man sagt, eine Woche Lösungsskizze, 3 Wochen Arbeit mit dem Sachverhalt und runterschreiben und eine Woche dann Korrektur. Das hat bei mir eigentlich selten hingehauen und manchmal war ich dann wirklich, da gab es nichts anderes gefühlt im Leben, außer dann die Hausarbeit. Also ich habe natürlich dann auch noch abends mal was gemacht, aber da habe ich sehr schnell dann runtergeschrieben. Ich habe vielleicht auch manchmal, hätte ich vertiefter arbeiten können, auf jeden Fall, aber ich hatte da irgendwie auch gar nicht den Anspruch an mich gesetzt, da so tief reinzugehen, weil mir das eben auch nicht so viel Spaß gemacht hat, dass ich da jetzt Tag und Nacht Zeit verbringe mit. Ja, deswegen ist bei mir der Punkt so ein bisschen weggefallen. Ich habe mich dann einfach rangesetzt und einfach mir den Sachverhalt genommen. Und so vielleicht auch schon zum zweiten Punkt. Erstmal, man hat den Sachverhalt und je nach Schwierigkeitsgrad, Hausarbeit kann er unterschiedlich lang sein. Und es ist natürlich super wichtig, diesen Sachverhalt immer zu haben. Mir hat es geholfen, den auch einmal auszudrucken, dass ich den immer bei mir habe und wirklich genau durchlese. Und ich empfehle auch 2-3 Mal am Anfang, das alles durchzulesen und vielleicht schon mal zu schauen, welche Personen sind da beteiligt. Wer will was von wem woraus, vielleicht im Zivilrecht so ein bisschen, sich schon mal eine Struktur zu machen. Ich habe mir immer den Sachverhalt genommen und auf dem Nebenzettel schon mal sehr viel skizziert. Das ist jetzt noch keine Lösungsskizze gewesen, sondern einfach, dass ich diesen Sachverhalt sehr verinnerliche und habe mir das bildlich probiert, so, was heißt bildlich, aber mit so Strichen probiert, einfach alles mal darzustellen, was Phase ist im Sachverhalt und schon überlegt, wo sind Problemschwerpunkte. Das hat mir geholfen. Es gibt bestimmt ganz verschiedene andere Vorgehensweise, aber dass ich immer diesen Sachverhalt bei mir hatte, weil das ist die Grundlage von allem. Und an einigen Tagen habe ich bestimmt mal gar nicht auf den Sachverhalt geschaut, weil man dann schon so tief drin war in einigen Thematiken. Aber der Sachverhalt sagt, wohin die Richtung gehen soll. Der ist so ein bisschen der Anker, zeigt so die Windrichtung an und ohne den klappt eben gar nichts. Also vergesst den Sachverhalt nicht. Und wenn ihr euch unsicher seid, immer wieder in den Sachverhalt schauen, da können so schnelle Fehler passieren. Also genaues Lesen. Und wenn ihr zum hundertsten Mal den Einsatz liest, dann ist das eben so.
Ich habe dann auch immer gerne noch mit Farben markiert, so gleiche Problematiken mit jeweils einer Farbe, um dann auch im Anschluss zum nächsten Punkt die Lösungsskizze, was eben der nächste Schritt ist, der dritte Schritt, diese Farben auch wieder zu verwenden, dass ich wusste, okay, wo bringe ich welche Problematiken unter? Und das macht es einfach viel anschaulicher, viel greifbarer, wenn man das farblich macht. Kann ich auch nur in Klausuren empfehlen übrigens, mit verschiedenen Textmarkern Verschiedenes zu markieren. Und ja, das war mein nächster Punkt. Dann habe ich die Lösungsskizze erstellt. Also sonst die Kurzarbeit am Sachverhalt habe ich eigentlich genau ähnlich wie Julia gemacht. Also das scheint sich ja bewährt zu haben bei uns beiden. Und bei der Lösungsskizze habe ich dann erstmal natürlich ein bisschen musste ich recherchieren, okay, wie baue ich was auf, welche wesentlichen Punkte gibt's. Da würde ich auch ein bisschen recherchieren, auch wenn ihr zum Beispiel den Aufbau von irgendeinem Anspruch wisst. Denn manchmal vergisst man manches und manche Voraussetzungen von einem Anspruch, die werden erst relevant, wenn man wirklich in die Tiefe geht. Da kommen dann ein paar Dinge dazu. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, Julia, ob du da auch damit konfrontiert wurde, aber zum Beispiel im öffentlichen Recht sind manche Sachen wie das Rechtsschutzbedürfnis einfach viel mehr auszuführen als jetzt in einer Klausur. Und da hilft es dann wirklich in ein Lehrbuch zu gucken, sich den Aufbau von den Ansprüchen oder eben den Klagearten, was weiß ich, da anzugucken und das dann runterzuschreiben in der Lösungsskizze, sich wirklich eine saubere Gliederung zu erstellen und da dann versuchen, die Problematiken zu verorten.
Tatem, kann ich dich kurz unterbrechen? Mich würde bloß mal kurz interessieren, warst du ein Mensch, der eher eine perfekte Lösungsskizze hatte und dann geschrieben hat? Oder warst du ein Mensch, der eine grobe Lösungsskizze hatte und dann gesagt hat, ich schreibe jetzt einfach mal und die Probleme ergeben sich beim Schreiben?
Das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Den wollte ich eigentlich ansprechen, habe ich aber tatsächlich jetzt im Eifer des Gefechts vergessen. Also sehr gut, was du da ansprichst. Ich war eher der Typ, der eine grobe Lösungsskizze hatte und dann beim Ausformulieren wirklich den Schwerpunkt hatte und da auch wirklich nochmal auf viele Problematiken gestoßen bin und viele Unterpunkte noch eingefügt habe. Also das werdet ihr auch merken oder habt ihr auch schon gemerkt, wenn ihr Hausarbeiten geschrieben habt. Es ergeben sich immer Unstimmigkeiten dann doch in der Lösungsskizze und dann müsst ihr doch noch umstellen und hier und da. Also die Anfangslösungsskizze ähnelt wahrscheinlich der Endlösungsskizze oder der Endlösung kaum mehr oder sehr wenig. Also es ändert sich viel, wenn ihr eben wie ich erst wenig Zeit investiert in die Lösungsskizze und dann schon direkt euch reinstürzt in die Recherche. So habe ich es gemacht. Andere machen es anders. Die machen wirklich 2-3 Wochen richtige Lösungsskizze, schon mit ganz tiefer Recherche und das Ausformulieren ist dann wirklich nur noch eine Dreitagesarbeit oder so. Wie warst du?
Ja, ich war auch eher Letzteres, ne? Grobe Lösungsskizze. Und ganz kurz, falls wir, ich weiß nämlich nicht, ob wir jemals eine Folge zur Seminararbeit machen, weil du ja keine schreiben wirst, aber da war es ähnlich. Also ich habe bestimmt 30 Mal meine Lösungsskizze geändert. Das war so häufig und ich saß 2 Wochen und ich hatte immer noch keine Lösungsskizze und das hat sich sehr, sehr viel ergeben beim Schreiben und ich habe es dann immer wieder geändert und ich konnte nicht mehr mich nur um eine Lösungsskizze zu beschäftigen, wo man dann nicht vorankommt. Man hat ja dann noch nichts Festes, außer diese Skizze. Genau. Und dann war ich einfach so, nein, ich schreibe jetzt schon mal irgendein Thema los und ich habe zwar dann alles gelöscht, aber dann hatte ich schon mal ein Thema und daraus ergeben sich ganz viele neue Sachen. Dadurch versteht man manchmal auch ganz viele Sachen ganz anders und für mich ist es so das Bessere gewesen. Und man hat ja auch den Vorteil, man kann alles ja auch wieder löschen ohne Probleme. Problem ist bloß, in den Klausuren gehe ich auch ähnlich so vor. Und das dann zwischendurch alles nochmal zu ändern, ist ein bisschen schwierig. Also in den Klausuren, ne, ist nochmal ein anderes Thema. Aber da müsste man vielleicht ein bisschen anders vorgehen. Aber ich finde es sehr gut, einfach, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn es wirklich stockt und man nicht flüssig gerade neue Erkenntnisse hat, einfach mal ins Schreiben kommen.
Ja. Ja, das ist auch sehr dankbar dann. Dann sieht man, das freut sich, dass immer mehr Seiten dazukommen, Tag für Tag. Und die harte Arbeit wird dann auch irgendwo bezahlt. Und das zeigt sich dann auch einfach wirklich schon relativ früh. Und der nächste Punkt wäre dann das Ausformulieren. Je nachdem eben, für welcher Typ Mensch man ist, dauert das eher länger oder eher kürzer. Bei mir war es dann wirklich der Hauptschwerpunkt. Da haben wir auch schon ein bisschen was gesagt. Ich habe da auch nicht mehr viel zu ergänzen. Es geht darum, wirklich alles runterzuschreiben, auszuformulieren, zu argumentieren, so, da kommt dann auch immer noch mal wieder Recherchearbeit dazu. Also ausformulieren und recherchieren geht bei mir Hand in Hand. Genau, und dann ganz kurze Frage, Julia, haben wir eigentlich die Recherche schon angesprochen oder war das jetzt Inzident bei der Lösungsskizze? Sollen wir da nochmal jetzt eigens drüber reden oder sind wir schon beim Ausformulieren? Ich habe den Faden
verloren. Nee, die haben wir Inzident bei der Lösungsskizze und erwähnen die okay, in den Quellen nochmal. Okay.
Ja, genau. Also das können wir euch sagen, Leute. Da war ich mir gerade nicht sicher, weil wir uns da nicht einig waren vorher. Die Recherche werden wir als Tipp später nochmal vertieft erwähnen, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist. Aber deshalb wollte ich das nochmal kurz gesagt haben. Also nach der Lösungsskizze kommt dann die Recherche und das geht eben Hand in Hand mit dem Ausformulieren. Ja, man muss immer recherchieren, dann ausformulieren, dann wieder recherchieren und so weiter. Also ja, das ist leider so. Kommt man nicht drum herum. Dauert eben auch am längsten. Was ich euch empfehlen kann, versucht schon von Anfang an irgendwelche Füllwörter zu vermeiden. Ihr werdet merken, ihr werdet kürzen müssen. Das müssen 90% der Jurastudierenden. Und wenn ihr von Anfang an versucht, irgendwie solche Wörter wie also oder wohl oder jedoch oder allerdings zu kürzen, dann spart es euch später einiges, denn die werden rauskommen. Diese ganzen schönen Formulierungen werden nicht mehr da sein. Es wird wirklich ein kurzer, knackiger Text sein, Satz an Satz gereiht. Und es geht darum, die Argumente zu finden und die Belege zu finden und nicht irgendwie einen schönen Roman zu schreiben oder stilistisch super zu sein. Das werdet ihr auch noch merken, aber am Ende sieht es auch nicht mehr schön an. Das hört sich relativ abgehackt an, aber so soll das auch sein.
Ganz kurz, das ist auch ein ganz anderes Schreiben, was man dann aus der Schule kennt, ne? Das ist, soll wirklich, bei Jura habe ich das Gefühl, liegt wirklich die Kürze in der die Würze in der Kürze so rum. Und ich kenne auch sehr viele, die sehr kurz und prägnant geschrieben haben, die wirklich gute Noten bekommen haben. Und ich habe auch immer eher sehr viel ausgeholt. Und ja, da hatte ich dann manchmal 9 Seiten zu viel und musste sehr viel kürzen. Und es war auch gerade im Strafrecht so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, die Obersätze wegzukürzen. Leute, da gab es wirklich Punktabzug. Also da hätte ich dann nochmal schauen können, was ist wirklich relevant und was nicht. Also kürzt wirklich nicht alles weg und die Obersätze sind auch noch wichtig, auch wenn sie irgendwie nicht viel aussagen, aber die gehören eben dazu. Lasst das bitte nicht weg.
Ja, also bitte den Gutachtenstil beibehalten. Obersätze nicht kürzen, das meinte ich auch damit gar nicht. Ich sage nur Unwesentliches, wie irgendwelche Füllwörter oder irgendwas Stilistisches. Das wird nicht bewertet. Die Sprache wird nicht bewertet. Man muss wirklich juristisch ganz streng argumentieren und einfach das ausformulieren. Deshalb, genau, das gilt dazu. Dann die Korrektur als letzter Schritt. Das haben wir ja jetzt vorweggenommen mit dem Kürzen so ein bisschen. Aber die Korrekturphase ist nochmal ganz wichtig. Es geht darum, nochmal die Hausarbeit sich komplett durchzugucken, Unwesentliches zu kürzen oder halt wirklich auf die Seitenzahlen zu kommen, die vorgegeben sind, ob man jetzt kürzen möchte oder nicht. Wenn man es muss, muss man. Es geht darum, das möglicherweise nochmal mit anderen durchzusprechen, jemanden drüber gucken zu lassen. Und vor allem auch als kleiner Tipp, ich würde euch empfehlen, wenn ihr fertig ausformuliert habt, erstmal 4-5 Tage oder 2-3 Tage Abstand zu nehmen, diese Hausarbeit nicht mehr anzugucken und dann sich nochmal dran zu setzen und die durchzulesen. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele skurrile Sätze in eurer Hausarbeit vorhanden sind und wie viele verdrehte Sätze da sind, die ihr vielleicht selber gar nicht mal mehr versteht. Also wirklich da Mut zum Abstand, Mut, um das mal ein bisschen liegen zu lassen. Das braucht erstmal Zeit, um das zu verarbeiten und dann werdet ihr merken, geht ihr mit einem klaren Kopf daran.
Ja, das ist ein ganz guter Tipp und das hatte ich auch bei der Seminararbeit gesehen, weil das ist natürlich für mich jetzt eher näher. Die war im letzten Jahr. Da habe ich mal eine Woche, zur Verteidigung hatte ich sie dann wiedergeholt und einmal durchgelesen. Und dann sind dann mal 1-2 Monate vergangen und ich habe so viele Sachen gesehen und gemerkt, wo ich dachte, oh, die hätte ich ändern müssen. Vielleicht schafft man es in 3-4 Tagen auch schon, aber das ist alles so präsent und man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das ist eine echt gute Sache. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass jemand anderes rüberliest. Und ich dachte, es reicht aus, wenn meine Mutter die Rechtschreibfehler korrigiert damals. Aber es ist doch schon gut, jemanden, der auch die gleiche Hausarbeit geschrieben hat im Idealfall oder jemand aus dem höheren Semester, dass er einfach mal rüberschaut und nochmal ein paar Kommentare macht. Und das war für mich immer super hilfreich, wenn man sich ausgetauscht hat. Man hat ja im Gegenzug auch von jemand anderem die Hausarbeit gelesen und das hat mir auch immer sehr Spaß gemacht, das Korrekturlesen. Und ich habe eigentlich auch immer sehr aus meiner Sicht gute Tipps noch gegeben und die Person mir auch. Oder wenn man Kontakte hat, wirklich auch höhere Semester ansprechen, dass sie das einmal durchlesen. Einigen macht es eben auch wirklich Spaß und da kann man wirklich sehr viel noch gewinnen und eher weniger verlieren. Man darf sich bloß, wenn man sehr unsicher ist, also man muss auch auswählen, welche Leute man rüberlesen lässt. Ich kenne auch Leute, die da ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo das dann vielleicht eher nach hinten losgegangen ist. Also jeden Tipp sollte man auch nicht annehmen. Am Ende soll man natürlich auf sein Verständnis hören, wenn jemand da sich 4-5 Wochen reingekniet hat in der Hausarbeit, also ihr, und ihr gebt es dann einem, der vielleicht ein Semester höher ist, der mit dem Thema keine Verbindung hat und er schreibt euch ganz viel ran, wo ihr euch denkt, das passt gar nicht, dann hört vielleicht doch lieber auf euch. Den Tipp möchte ich gerne auch noch mitgeben.
Ja, also das wäre, glaube ich, alles, was wir zu der Vorgehensweise zu sagen haben. Julia, sei denn, du hast noch was hinzuzufügen.
Ich würde sie vielleicht einmal noch ganz kurz nochmal einfach aufzählen. Also ihr könnt euch, wenn ihr wollt, einen Zeitplan erstellen. Dann habt ihr den Sachverhalt, wo es wichtig ist, sehr genau damit zu arbeiten. Dann folgt Recherche und Lösungsskizze, dann nochmal Recherche beim Ausformulieren und eine Korrektur. Das sind einfach so die Basics-Vorgehensweise, die wir jetzt probiert haben, euch nochmal ein bisschen näher an die Hand zu legen. Und dann gibt es noch so ein paar zusätzliche Tipps, die wir gerne nochmal gewusst hätten, die wir euch jetzt einfach im Anschluss nochmal sagen werden. Und Tanem, vielleicht kannst du ja gleich mal mit dem ersten Tipp starten.
Yes, ich werde es versuchen, kurz zu halten, denn das sind einfach ja, Tipps, die man kurz halten kann. Das erste ist das richtige Zeitmanagement. Da sage ich euch, plant wirklich von Anfang an genug Zeit ein, um die Hausarbeit ohne Druck zu schreiben und ohne den Abschluss bis zum Tag der Abgabe aufzuschieben. Ich kenne Kandidaten, die haben wirklich noch bis 2 Stunden vor Abgabe geschrieben, sind dann schnell zum Copyshop gesprintet und haben es ausgedruckt. Das ist wirklich gefährlich. Das ist gewagt, das ist gefährlich. Da riskiert ihr, dass eure Arbeit umsonst war. Wenn es geht, plant es wirklich sehr sauber ein. Und ich würde euch auch empfehlen, wenn es geht, auch zu Beginn der Ferien, zu Beginn der Hausarbeitenphase zu schreiben. Denn da habt ihr dann Zugriff auf die beste Literatur. Da gibt es noch keine versteckten Bücher oder was es nicht sonst noch alles gibt. Und dann seid ihr da auch einfach schnell durch und habt es hinter euch und könnt dann auch, wenn ihr noch Zeit habt, eure Ferien genießen. Und dann habt ihr auch Zeit, um noch eben nach dem Abschluss, nach Ausformulieren, die paar Tage Zeit zu nehmen, um das ruhen zu lassen.
Und dann als zweiten Tipp einfach nochmal die richtige Schwerpunktsetzung ist wirklich sehr, sehr evident und kann euch wirklich die Noten kosten. Und ich fand es vor allem schwierig, die richtige Schwerpunktsetzung in den ersten Semester zu finden, weil man ja noch gar nicht wusste, was ist wie relevant. Da kann ich einfach nur, falls ihr vor der ersten Hausarbeit jetzt steht, sagen, redet mit euren Kommilitoninnen, was die so haben oder vielleicht mit älteren Semestern. Ich fand es super, super schwierig, das zu machen, weil man am Anfang denkt, man ja irgendwie alles ist wichtig. Das ist es aber nicht. Und da kriegt man irgendwie nach der Zeit so ein bisschen ein Gefühl. Und ihr könnt vielleicht so als kleine Faustformel, wo im Sachverhalt viel Text zusteht, das könnte schon ein Schwerpunkt sein, falls ihr wirklich jetzt keine Ahnung habt. Hättest du da noch einen anderen Gedanken zu, Tane?
Nee, ich würde auch einfach sagen, wirklich an den richtigen Stellen in die Tiefe gehen und weite Ausführungen machen, ansonsten wirklich so kurz wie möglich. Nichts mit fraglich ist, zu klären ist, problematisch ist, wenn es nicht problematisch ist. Nur bei den wirklich großen Meinungsstreitigkeiten würde ich solche Formulierungen verwenden, würde ich überhaupt da so in die Tiefe gehen, denn alles andere ist nicht gern gesehen. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit, es geht darum, das anhand von Quellen, Problematiken, anhand von Meinungen anderer Juristen zu belegen. Es geht darum, wirklich das Wesentliche herauszuarbeiten und auf diese Seitenzahl zu bringen. Und wenn ihr zum Beispiel 20 statt 25 Seiten habt, die vorgegeben sind, dann habt ihr auch was falsch gemacht, denn es ist ganz klar so geplant, dass ihr die 25 Seiten ausschöpft. Wenn ihr aber 40 Seiten habt statt 25, habt ihr auch was falsch gemacht. Ihr müsst wirklich lernen, auf das Wesentliche runter zu kürzen und an den richtigen Stellen Problematiken zu setzen. Aber so ist es ja auch in Klausuren. Nur in Hausarbeiten dann nochmal natürlich vertiefter und da fällt es dann auch auf, wenn man an den falschen Stellen wirklich große Schwerpunkte setzt. Es kann dann auch ein paar Seiten kosten und ja, Seiten, die man vielleicht an anderer Stelle bräuchte. Als Tipp Nummer 3 habe ich Formalitäten. Achtet, ist vielleicht ein Basic, wird aber trotzdem oft falsch gemacht und kostet dann auch unnötig Punkte. Achtet auf die Formalitäten. Achtet auf eine korrekte Gliederung und Nummerierung. Es ist ja vorgegeben, welcher Punkt nach welchem kommt in der Gliederung. Zum Beispiel erstmal groß A, dann römisch erstens, dann arabisch erstens, dann klein a, dann 2, also klein aa und so weiter. Achtet darauf, dass ihr das einhaltet, sonst ist unnötig. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ihr groß A habt und dann römisch erstens aufmacht, dann müsst ihr auch ein römisch zweitens haben. Wenn ihr kein römisch zweitens habt, macht kein römisch erstens auf, denn ihr müsst auch B sagen. Also das ist auch noch ein Tipp. Irgendwie wissen das manche nicht. Jetzt habt ihr es mal gehört. Ja, ob ihr es umsetzt, liegt dann an euch.
Und was ich auch mal hatte in der ersten Hausarbeit, die habe ich mir jetzt hier mal zur Hand genommen. Ich habe eine Überschrift noch auf die eine Seite ganz unten gehabt und den Text erst auf der anderen Seite. Wird auch nicht so gern gesehen. Also schön die Überschriften dann lieber auf neuem Blatt machen und auch gerne mal Absätze lassen. Das ist einfach, liest sich besser und Absätze sind super beliebt bei Korrektoren.
Ja, guter Tipp. Und noch eine Sache, die ich vergessen habe. Richtige Seitenzahlen, achtet darauf bei Formalitäten. Keine Nummerierung auf dem Deckblatt. Das ist auch ein unnötiger Fehler, der schon mal jemandem einfach einen Punkt gekostet hat. Einfach so, weil da eine Zahl auf dem Deckblatt stand. Und auch die Einheitlichkeit der Fußnoten, der Zitierweise und des Literaturverzeichnisses. Das sind easy Sachen, die man wirklich gut machen kann, die wirklich den ersten Anblick entweder total ins Positive lenken können oder total ins Negative. Und wäre schade, wenn es ins Negative wäre.
Und als Faustformel wegen Fußnoten wurde uns irgendwie gesagt am Anfang, wegen Literatur pro Seite ein Buch ungefähr. Also wenn 20 Seiten, so 20 verschiedene Quellen sollte man haben. Und als Formalitäten und bei Fußnoten wurde mir immer so mitgegeben, vielleicht so 2-3 Fußnoten pro Seite. Aber natürlich sieht ein guter Fußnotenapparat, der macht schon viel her. Aber gerade in den ersten Semestern kenne ich einen, der, glaube ich, sehr wenig Quellen hat und wenig Fußnoten und dafür 14 Punkte bekommen hat. Also es ist auch sehr individuell, aber der Gesamteindruck soll eben auch stimmen. Und deswegen seid damit vielleicht nicht zu sparsam, aber wählt die Fußnoten noch gut aus. Also macht nicht einfach 10-mal das gleiche Buch auf einer Seite. Das ist dann so ein bisschen Feingefühl, was ihr denn einfach finden werdet.
Ja, dennoch müsst ihr alles, was nicht eure Gedanken sind, belegen. Das ist wirklich auch der Sinn der Hausarbeit. Wie schon gesagt, das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Ihr müsst euch an den Quellen orientieren und alles, was nicht von euch kommt, bitte belegen. Weil es gibt Stichproben, die werden gemacht und viele fallen durch, weil sie Sachen, irgendwelche Quellen erfunden haben oder gar nicht belegt haben. Das ist natürlich dann ungünstig.
Also ich kenne doch eine Person, die wegen Plagiat exmatrikuliert ist. Also weil das bei einer Seminararbeit 2-mal, glaube ich, der Fall war oder einmal durchgefallen, einmal Plagiat. Seid da achtsam, ne? Und für die, die in der Abiturzeit vielleicht mal so eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben haben, ist es einfach ein kleiner Vorteil. Man kennt das nicht mehr. Also wie ich hatte es selber nicht in den Schulen, aber da muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Aber irgendwann wirkt es auch ganz natürlich, dass man da eine Fußnote dann setzen soll.
Ja, also der nächste Tipp, wir haben jetzt ganz schön viel zu den Formalitäten gesagt, sind Meinungsstreitigkeiten. Passt auf, dass ihr die Meinungsstreitigkeiten nicht ineinander irgendwie verwirrt darstellt, sondern die Meinungen sauber voneinander abgrenzt, also Meinung 1 anbringt, Meinung 2 anbringt, dann sagt, was spricht für die eine Meinung, was spricht für die andere Meinung. Und hier ist es natürlich auch immer schön, sich das juristische Handwerkszeug zunutze zu machen und damit zu argumentieren. Ihr müsst aus der Sicht des Korrektors denken. Es geht darum zu zeigen, dass ihr euch gründlich durch Recherche mit dem Thema auseinandergesetzt habt, dass ihr euch Gedanken gemacht habt und dass ihr jetzt den Meinungsstreit wirklich sauber, plausibel und argumentativ gut belegt darlegen könnt und euch dann in gerechtfertigter Weise durch Argumente für eine Meinung entscheidet. Und wie überzeugend der Meinungsstreit ist, lässt sich dann auch an den Quellen messen, die man dafür benutzt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ja, die herrschende Meinung, dann sollten in der Fußnote, die angegeben ist, natürlich mehr Quellen stehen, als wenn ihr dann sagt, ja, und die andere Meinung. Also man sagt natürlich nicht die herrschende Meinung, aber wenn ihr die herrschende Meinung verwendet, also man sagt bloß nicht die herrschende Meinung, das haben wir so gelernt, aber wenn ihr sagt die eine Meinung und dann eben ist es die herrschende Meinung und ihr entscheidet euch dafür, dann bitte verwendet mehr Quellen in den Fußnoten als dann für die andere Ansicht, damit ihr auch wirklich belegt, dass es wirklich von den meisten vertreten wird. Also das ist noch mein Tipp
und
dazu.
Und bei den Meinungsstreitigkeiten, da gibt es eben auch viele Punkte, ne? Also das ist schon was sehr in die Tiefe geht und da wirklich nicht zu sparsam mit der Arbeitsstundenzahl.
Ja, der 6. Tipp, Julia, die Quellen, das ist dann auch eine Sache, zu der du bestimmt noch ein paar Sachen zu sagen hast, auch weil du ja die Seminararbeit geschrieben hast. Ich würde einfach mal kurz sagen, was ich dazu zu sagen habe, dann kannst du gerne ergänzen, weil ich habe da nicht viel dazu zu sagen. Also, bedient euch an Online-Datenbanken. Eure Uni stellt euch sicher Juris und Back Online zur Verfügung. Die sind super, das sind super Recherchetools. Und erstellt euch da ein Dokument, kann ich empfehlen. Ein Dokument, also ein Recherchedokument, zumindest in der Recherchearbeit, Phase und gliedert das Dokument in eure Gliederungspunkte der Lösungsskizze oder in die Problemthematiken. Also wenn ihr das nicht wie eure Lösungsskizze machen wollt, dann schreibt zum Beispiel, wenn Anfechtung Problem ist, Anfechtung Doppelpunkt und führt da wirklich oder fügt da regelmäßig eure Quellen ein, die ihr gefunden habt. Also jeder gefundene Aufsatz zu einem Thema, den solltet ihr direkt da reinbringen. Denn glaubt mir, bei dem Quellendschungel können sonst gegebenenfalls einige wertvolle Quellen verloren gehen. Und das wäre schade. Und noch eine Sache dazu, verwendet so vielseitige Quellen wie möglich. Es gibt ganz viel, was ihr verwenden könnt. Lehrbücher, Kommentare, Dissertationen, Festschriften, Aufsätze. Und es ist sehr gerne gesehen, wenn ihr euch an einer Bandbreite an Quellen bedient und nicht nur Lehrbücher verwendet oder Kommentare.
Ja, das ist schon mal echt sehr viel Gutes gesagt. Zusätzlich noch natürlich Urteile sind auch immer gern gesehen. Die kommen natürlich dann nicht ins Literaturverzeichnis.
Ach, natürlich, und ja.
Was ich aus der Seminararbeit noch so ein bisschen bei der Quellenarbeit so mitgenommen habe, also erstmal, unsere Uni hat schon super, super viel, was wir machen können. Natürlich nicht alles. Aber man muss erstmal wissen, irgendwie ein bisschen wie. Und da gibt es sehr viele Online-Datenbanken, die man gar nicht kennt. Und es ist sehr uni-individuell natürlich. Aber es gibt, bei unserer Uni gab es das und vielleicht gibt es auch bei anderen Unis extra einen Kurs dafür, wie man damit umgeht. Und falls ihr das auch habt, haltet die Lauscher offen. Guckt mal, vielleicht folgt eurem FSR, würde ich da einfach im ersten Semester teilnehmen, dass man da ein bisschen Ahnung hat und vieles wird sich ergeben. Und ich hoffe, dass ihr auch nicht so viele Gatekeeper-Freunde habt, die euch da ein bisschen nicht weiterhelfen, dass ihr euch einfach im Austausch kommt und schaut, was eure Uni alles an Zugänge hat, weil meistens ist es auch noch mehr als Juris und Back Online. Und zum Beispiel habe ich immer sehr viel auch eBack Library verwendet. Da gibt es sehr viele Lehrbücher auch, weil manchmal ist es auch sehr hilfreich, das online zu haben. Oder eNomos Library, da sind zum Beispiel sehr viele Dissertationen zugänglich. Und da kann man sehr gut mit Schlagwörtern arbeiten. Weil ich hatte das Gefühl, bei Back Online war es nicht ganz so einfach, immer mit Schlagwörtern zu arbeiten. Da musste man schon ein bisschen genauer schauen und ein bisschen immer, okay, Problem ist Anfechtung, konnte ich dann nicht, also da hat es mir nicht so weiter geholfen. Man musste dann eher eingeben, ist jetzt gerade an die ersten Semester gerichtet, okay, Anfechtung ist jetzt in beispielsweise, nehmen wir jetzt mal 142, die Rechtsfolgen dann geregelt und dann das BGB-Kommentar und dann die Kommentare durchschauen. Das wusste ich in dem ersten Semester noch nicht, wie ich damit denn umgehe, aber das, da kommt man dann rein und wirklich keine Scheu von Kommentaren sind echt ein bisschen kompliziert. Ihr könnt euch ja auch ein bisschen steigern, fangt erstmal mit so einem kleinen Buch an, ein Lehrbuch oder auch Jura kompakt, erstmal zum Verständnis und dann steigert ihr euch in der Thematik, weil in den Kommentaren sind die Sachen sehr komplex geschrieben und da sind auch wirklich sehr komplexe Meinungsstreitigkeiten dabei, die abschrecken können und die noch mehr Verwirrung stiften können als vorher. Deswegen von klein nach groß vielleicht arbeiten als Tipp an dieser Stelle. Und was auch super praktisch ist, ist das sogenannte Schneeballsystem. Das heißt, ihr findet einen super Aufsatz, der gut zu eurer Thematik passt. Und da müssen die eben auch Quellen und Fußnoten angeben. Und aus den Fußnoten könnt ihr neue Quellen finden, die zu eurem Thema perfekt passen. Und Urteile oder alles weitere. Und dann findet ihr immer mehr Quellen, die dann passen. Einfach, dass ihr die belegten Quellen anklickt oder auch recherchiert. Das kann ich auch weitergeben und es kann wirklich auf kleine Goldgruben, zu kleinen Goldgruben führen. Und was auch noch bei der Quellenarbeit super wichtig ist, und das wurde uns auch gleich am Anfang gesagt und kann nämlich auch zu Plagiatsvorwürfen führen, dann aber bitte nicht blind zitieren. Da muss man das aber auch wirklich lesen und schauen, ob es passt. Weil das kann auch zu Genickbrüchen führen. Und nicht einfach, weil irgendeiner das geschrieben hat. Es nimmt natürlich viel Arbeit ab, aber die Arbeit muss man machen. Und wie Tanem ganz am Anfang gesagt hat, die Arbeit ist es wert, weil das hat man im Anwaltsberuf so viel. Recherche macht super viel aus. Und da muss man diesen Schritt gehen. Und es ist eben aufwendig, aber es wird sich lohnen. Und vielleicht manchmal nicht mit der besten Note, aber dafür fürs eigene Verständnis, wie man mit Quellen umgeht, das ist ein super wichtiges Tool. Deswegen zitiert bitte nicht blind. Und ja, dann tauscht euch aus und ihr könnt euch, also da gibt es ganz verschiedene Vorgehensweisen, wie ihr dann, ihr müsst ja alle Fußnoten an einem Literaturverzeichnis erwähnen, die müssen auch vorgegebenerweise aus euren Formalien bestimmt zitiert werden, Da könnt ihr entweder, wie Tanem gesagt hat, so ein Dokument anlegen, das machen viele. Ich habe immer probiert, das gleich, wenn ich eine Fußnote habe, alles gleich einzufügen in mein Literaturverzeichnis. Kostet natürlich super viel Zeit, aber dafür habe ich das dann alles gleich. Es gibt Leute, die machen auch eine Excel-Datei und schreiben da alles auf, was wichtig ist als Fundus. Also ihr müsst es bloß machen. Ich kenne Leute, die den Text einmal runtergeschrieben haben und noch keine Fußnoten angegeben haben. Sie haben eine Fußnote gesetzt, aber unten noch keine Quelle. Und die haben so zu tun gehabt, das alles rauszusuchen. Und ich würde euch empfehlen, macht es nicht. Macht es gleich. Und das war jetzt wirklich sehr viel gesagt. Aber ich hoffe, dass ihr euch das gut verinnerlichen könnt. Quellenarbeit ist wirklich das A und O. Das macht wirklich sehr viel aus. Und dadurch bekommt man eben Verständnis. Und gerade in den ersten Semestern fand ich es super schwierig, alles zu verstehen. Ich wusste nicht, was ein Meinungsstreit ist, dass man einen führen soll. Das wurde mir nur kurz vor Abgabe gesagt. Und dann habe ich irgendwie noch einen Meinungsstreit rausgesucht, aber ich habe den überhaupt nicht verstanden. Und ja, wäre viel besser, wenn man es versteht, was man schreibt, weil dann wirkt es auch einfach überzeugender. Und man darf eben auch nicht Wort für Wort die Quelle übernehmen. Das, auch wenn man zitiert, das macht man nicht. Das darf man nicht. Das ist dann Plagiat. Man muss die eigenen Worte verwenden. Und es ist einfach schön fürs juristische Verständnis, wenn man die Probleme dann auch versteht. Und soweit erstmal zum Thema Quellen. Und vielleicht ergibt sich es auch nochmal, dass man da nochmal eine extra Folge zu macht, je nachdem. Aber das, ja, erstmal ganz kurz sacken lassen, diese Thematik.
Julia, hast du noch irgendeinen Tipp zu ergänzen oder können wir zum Ende kommen?
Also, ja, vielleicht nochmal zur Korrektur. Da könnt ihr auch, also eine KI darf man nicht verwenden, das wisst ihr selber. Und die KI erfindet auch sehr viele Quellen, die es nicht gibt. Da muss man sehr vorsichtig sein und einfach nicht blind der KI vertrauen. Aber vielleicht als Korrekturmöglichkeit kann die KI schon mal hilfreich sein. Und da gibt es sehr gute KI-Prompts, die ihr vorher eingeben sollt, könnt. Zum Beispiel stell dir vor, du bist ein juristischer Korrektor, kritisierst sehr scharf, du achtest da und da drauf, welche Tipps kannst du mir geben? Und dann kann die KI doch nochmal auch ein nützliches Tool sein, euer Ergebnis am Ende zu verbessern. Das wollte ich noch gerne mitgeben. Und bei unserer Uni, das ist bei Tanems Uni aber nicht so. Und wir wissen es jetzt nicht, wie es deutschlandweit ist, war Jodel auch noch eine kleine Hilfe, gerade auch um Gemeinschaften zu schließen, wenn man gerade niemanden hat, der die Hausarbeit ausschreibt, einfach zu fragen und dann setzt man sich eben zusammen. Das war bei uns so ein bisschen üblich, dass man das gemacht hat oder dass jemand noch eine kleine Frage hatte. Die wurde natürlich auch nicht immer perfekt beantwortet, da muss man auch vorsichtig sein, aber gleich einfach um Kontakte für die Hausarbeitenzeit zu schließen, wenn man nicht alleine schreiben will, ist das super hilfreich. Also das waren noch kleine Punkte, die ich jetzt mitgeben wollte.
Ja, ihr merkt, wir haben ganz schön viel zu erzählen, wenn es um Hausarbeiten geht. Es gibt auch viel zu beachten. Und deshalb gilt auch, ich hoffe oder wir hoffen, ihr konntet irgendwas mitnehmen aus dieser Folge, wenn es auch nur ein Learning ist. Vielleicht war es ja aber auch mehr als ein Learning und ihr fühlt euch nicht ganz so alleingelassen in der Hausarbeitenphase. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, versucht wirklich, das zu reframen und die positive Seite der Hausarbeitenphase in eurem Kopf zu behalten. Das ist wirklich wertvoll. Ihr sammelt super tolle Erkenntnisse, ihr könnt tolle Freundschaften schließen und ihr könnt es ja auch so ein bisschen romantisieren, die Zeit in der Bib. Ihr arbeitet da so lange an einem Projekt und vielleicht wird ja auch die Mühe dann bezahlt. Und wenn ihr diese Sachen einhaltet und wirklich auch euch viel mit dem Thema auseinandersetzt, dann kann das auch nur gut laufen, weil die Korrektoren merken, wenn man da viel Zeit reingesteckt hat, vor allem wenn man gut Recherche betrieben hat, dann ist es auch dankbar. Man muss halt diese Zeit da reinstecken, aber das hat wirklich auch, man kann da Früchte draus ziehen, wie ich auch schon gesagt habe, für den späteren Job. Und damit hoffen wir, dass euch die heutige Folge gefallen hat. War mal was anderes, war mal auch etwas für Nicht-Examenskandidaten. Also unsere Zielgruppe erweitert sich. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche und freuen uns. Tschüss!